Viele von euch kennen das jetzt bestimmt. Aussagen wie, Sie sprechen ja aber gut Deutsch. Oder, woher kommen Sie eigentlich? Sie schauen so exotisch aus. Nein, aber woher kommen Sie wirklich? Und sind Ihre Haare echt? Ehrlich, ich kann das nicht mehr hören. Ich bin waschechte Wienerin. Das behaupte ich zumindest. Viele sehen das nicht so. Ich bin hier geboren, lebe mitten im Dritten und Deutsch ist für mich kein Problem. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Deutsche Sprache, schwere Sprache. Apropos Sprachen, wie gut ist denn eigentlich Ihr Deutsch? Und heute begrüße ich eine langjährige Freundin, Zeynep Arslan. Sie wird sich gleich selber vorstellen. Aber zuvor, liebe Zeynep, herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Ich fange immer in meinem Podcast so an, dass jeder Mensch in seinem auf der ganzen Welt sicher eine Geschichte zu seinem Namen hat. Mhm. Wie lautet deine Geschichte zu deinem Vornamen?
Ja, mein Vorname ist, mein Vater war nicht sehr kreativ. Also ich bin das erste Kind der Familie und ich bin in Istanbul auf die Welt gekommen. Mhm. Ich bin in Istanbul in der Zeynep Kamil Hastanesi, also Krankenhaus Zeynep Kamil, auf die Welt gekommen. Und mein Vater, also die meisten Kinder, die dort in Zeynep Kamil, also Üsküdar, Istanbul, auf die Welt kommen, heißen Zeynep oder Zeynep Kamil oder wenn das ein Junge ist, heißen sie Kamil. Also ich schätze mich als schon ein bisschen glücklich, dass ich nicht als Junge auf die Welt gekommen bin, weil sonst würde ich Kamil heißen. Kamil, also dann die Migration, das wäre nicht sehr günstig. Mhm. Also das ist halt die Geschichte von meinem Namen, Zeynep. Und Zeynep Kamil ist damals, heute wahrscheinlich auch, eines der sehr, sowas wie die Semmelweis-Klinik, was man in Wien gehabt hat, im 19. Bezirk, also eines der sehr guten gynäkologischen oder frauengesundheitlich anbelangten Krankenhäuser gewesen. Und meine Mama hat schwierige Geburten, also bei ihr sind die Geburten immer schwierig gewesen. Und deswegen hat man, also nach dem ersten Schicksalsschlag hat man dann gesagt, du gehst zu Zeynep Kamil und wirst das dort machen. Und mein Papa hat sein ganzes Hab und Gut dort dann ausgegeben, damit dort eine ordentliche Geburt stattfindet. Also
wirklich?
Ich bin wirklich ja so Wunschkind und Zeynep Kamil und alles Mögliche. Und man hat gedacht, aus mir wird mal was ganz Großes werden.
Ja, da hat er gar nicht mal so Unrecht.
Naja, das ist nicht so einfach, wenn man mit so einer Einstellung ein Kind großzieht. Also das hat schon seine Vor- und Nachteile.
Die Geschichte kenne ich zum Beispiel gar nicht von dir. Du wirst mir sicher oder uns jetzt sicher mal erzählen, was du eigentlich alles in deinen so jungen Jahren gemacht hast. Ich meine, ich weiß von dir, dass du Herausgeberin verschiedenster Werke bist, das sich natürlich auf die Sprache, auf unsere Muttersprache, in deinem Fall ist es die Vatersprache, Zaza oder Zazaki, befasst. Und du bist unter anderem auch Politikerin. Dazu kommen wir dann noch.
Politisch interessiert und politisch aktiv, würde ich eher sagen.
Ja, okay. Und du bist auch noch, du hast auch einen akademischen Grad, der in unserer Gesellschaft, sage ich jetzt einmal, noch nicht so geläufig ist, nämlich einen Doktortitel. Also erzähl uns einmal, was hast du alles in deinem jungen Jahren gemacht?
Also politisch nicht nur interessiert, sondern auch politisch sehr aktiv. Das kommt halt von der Familie. Ich bin ein Arbeiterinnenkind. Also nicht nur ein Migrantinnenkind, sondern ein Arbeiterinnenkind. Und das ist eigentlich das, womit unser Haushalt mit diesen relevanten Themen sehr befüllt und geprägt war. Die Familie ist sehr politisch bis heute, sehr politisiert auch. Die Bevölkerungsgruppe, aus der ich komme, ist eine sehr politisierte Gruppe, also eine ethnische, ethno-religiöse, ethno-glaubens, okay, das habe ich in meinen wissenschaftlichen Arbeiten auch detaillierter angeführt, weil ich mache eine Unterscheidung zwischen Glauben und Religion. Also eine ethnisierte Glaubensgemeinschaft, also Kızılbaş, Ostalevitisch, also die Ostalevitinnen heißen Kızılbaş, eben wegen dem Bezug auf die iranische Schia und im 16. Jahrhundert und dann eben ethnisiert im Zusammenhang mit dem Glauben, mit dem man sich eben im Osmanischen Imperium definiert hat, weil das Osmanische Imperium war ja ein Milletsystem und man hat sich über die Glaubenszugehörigkeit definiert. Mhm. Und die Kızılbaş war halt die Gruppe, die pro Richtung Persien, Shah Ismail, der safavidischen Lieder geprägt war und nicht wirklich muslimisch gezählt werden konnte. Also das ist halt die Gruppe, die halt Kızılbaş genannt wird und ethnisiert deswegen, weil man sich bis heute eigentlich über diese Glaubenszugehörigkeit definiert und eine andere Sprache als das Türkische halt spricht, Kurmanski. In meinem Fall, du hast gesagt Zaza zum Beispiel. Zaza ist eine äußere Zuschreibung. Das haben dann europäische Feldforscher, Missionare oder Offiziere, die in dem Süd-Sazaki-Region dort auf eine Gruppe gestoßen sind, also Siverek vor allem, Diyarbakır Siverek, die sich tatsächlich Zaza genannt hat und gut, die Sprache.
Das ist ja aber auch ein Volk, ne?
Eine Gruppe ist das. Also das ist eine Gruppe dort, die sich so genannt hat. Und die europäischen, also auch aus Russland, aus dem deutschen Raum, diese Personen sind dort mit dieser Gruppe vor Ort zusammengestoßen und haben dann gesagt, oh, es gibt eine Gruppe, die nennt sich Zaza. Die sind irgendwie so kurdisch-like. Manche haben gesagt, nein, das ist eine andere Gruppe, die sprechen eine andere Sprache. Andere haben gesagt, nein, das ist ein kurdischer Dialekt. Und irgendwelche Leute haben dann gesagt, nein, das sind Zaza-Kurden und so weiter. Aber das ist halt der Süden tatsächlich, wo du im, also wir sprechen hier vom ostanatolischen Raum übrigens. Mhm. Und im Süden ist sehr enge nachbarschaftliche und verwandtschaftliche Beziehungen und Verhältnisse mit dem kurdischen Volk vorhanden. Das heißt, das ist auch etwas, was sich in der Sprache auch widerspiegelt. Das heißt, das Zazaki, also was heute jetzt auf der internationalen Ebene als die Sprache auch bekannt ist, was im Süden gesprochen wird, ist phonetisch, also von der Aussprache her klingt es like kurdisch. Mhm. Ist es aber nicht.
Ist es nicht, genau.
Es ist auch von, im Süden sind die Zazaki-Sprecherinnen der sunnitischen Rechtsschule zugehörig. Das heißt, auch die Religion färbt sich in der Sprache ab. Das heißt, im Süden sagt man immer Allah zum Beispiel. Mhm. Neben Khuda sagt man auch Allah. Aber im Norden zum Beispiel, die Gruppe im Norden, und von der eben mein Vater eben kommt, stammt, sie nennen sich Kurmansch und sie nennen ihre Sprache Kurmanschki. Ihre Glaubenszugehörigkeit ist eben Kızılbaş-Alevitisch, also Ost-Alevitisch. Und es ist diese unterschiedliche Glaubensangehörigkeit, Zugehörigkeit, die diese Gruppe, die eigentlich die gleiche Sprache spricht, in den unterschiedlichsten Dialekten und Mundarten, die aber aufgrund der religiösen Zugehörigkeit gespalten und getrennt sind. Mhm. Und deswegen auch total unterschiedlich geprägt sind. Also die Süd-Sazaki-Sprecherinnen sind eben sunnitisch Richtung Kurdi. Im Norden sind es eben alevitische Glaubensanhängerinnen, die eben mehr mit der türkischen Sprache in der Nähe sind. Mhm. Das heißt, dieses Kırmanski, also Nord-Sazaki-Dialekt, was wir heute eben so definieren, weil das Sazaki sich international mittlerweile etabliert hat. Also Nord-Sazaki-Dialekt, Kırmanski, dort die Leute, die erste Fremdsprache, die man im Norden eben dort gelernt hat, ist eben Türkisch. Und Türkisch ist die erste standardisierte Sprache, die die Menschen halt in der Schule gelernt haben. Und das heißt, was ich in meinen Arbeiten zum Beispiel beobachten kann, ist, dass die Leute, also meine Vatergeneration zum Beispiel, sie denken in Türkisch. Das ist die standardisierte Sprache, von dem sie auch die Grammatik zum Beispiel können. Und so sprechen sie dann auch Sazaki. Wenn sie das zum Beispiel niederschreiben, dann sieht man im Hintergrund total, dass die Leute eigentlich türkisch denken und entlang dieser Maßstäbe das Sazaki in Schrift niederlegen, weil Sazaki ist ja keine verschriftlichte Sprache.
Oder war es auch nicht bis vor einigen Jahren. Mittlerweile gibt es ja auch schon die verschriftlichte Version, gab es ja auch an der Uni Wien. Ich kann mich erinnern, ich bin ja aufgewachsen mit den beiden Sprachen. Meine Eltern haben Sazaki oder Kurumanji verwendet für, ja, damit die Kinder das nicht mitbekommen, so eine Art Geheimsprache. Aber meine Mutter hat ja die türkische Sprache ja nie wirklich beherrscht. Also sie ist ja Analphabetin, sie hat ja, sie wurde in ihrer eigenen Muttersprache ja nicht einmal alphabetisiert und dann hat sie halt nach der Ehe mit meinem Vater halt eben die türkische Sprache erlernen müssen, weil sie dann halt nicht mehr im Dorf waren, sondern in der nächst größeren Stadt. Und wir haben halt nie wirklich weder das Türkische, also das ist Hochtürkische gelernt, noch eher dieses, also die wirkliche Muttersprache. Mhm. Und dann ist so ein Mix entstanden. Und was du jetzt gerade gesagt hast, diese Verschriftlichung, vorher ist Türkisch denken, das gibt sich aber auch im Sprechen wieder. Mhm. Also man sieht das, wenn jemand zum Beispiel eben ganz gut Türkisch spricht und dann versucht, in der Muttersprache zu sprechen, diese Teilwörter oder die Endungen mitnimmt. Mhm. Ja, das ist sehr interessant zu beobachten.
Das ist Sprachrhetorik, es ist sehr spannend. Und wenn man eben sich das auch von der interdisziplinären Seite heraus anschaut, dann spielt sehr viel mit, also ethnologische Dimension, religiöse Dimension, soziologische Dimension, die ganzen Bildungshintergründe zum Beispiel. Ist hier vielleicht zwei Punkte, um anzuführen, um das, was du sagst, vielleicht auch noch einmal, was da fallen mir andere Sachen ein. Dadurch, dass mein Vater ein politischer Mensch ist, also aus der linken, linkspolitischen Bewegung in der Türkei 60er, 70er, ist er auch ein sehr, also diese Generation ist auch eine sehr belesene Gruppe, also sehr belesene. Mhm. Das heißt, das Türkisch, was die gelernt haben, ist ein perfektes Türkisch. Das ist ein Hochtürkisch. Also dieses Türkisch, was diese Gruppe, also mein Vatergeneration in der Schule gelernt hat, ist ein Hochtürkisch, was sehr viele Türkeistämmige, die original türkische Muttersprache verfügen, nicht alle beherrschen. Mhm. Also das Türkisch ist sehr perfekt. Die Region, von der wir kommen, Dersim, da hat der Staat ja beinhart im Rahmen der systemischen Assimilationspolitiken, was ja auch ein Teil von einem genozidalen Verfahren auch ist. Also wir wissen, 38, 37, Dersim-Genozid. Dass im Zuge dieses Assimilationsprozesses eigentlich diese türkisch-kemalistischen, nationalistischen Schulen beinhart dort in der Region systematisch etabliert worden sind und die Kinder teilweise auch in die Internate in diese Schulen aufgenommen und dort großgezogen worden sind. Zum Beispiel CHP-Leader jetzt, der von der republikanischen kemalistischen Partei in der Türkei ist, der ist stämmig und er ist ein Paradebeispiel dafür, was der Staat im Zuge dieses Assimilationsprozesses zum Beispiel macht. Also das ist jetzt ein perfekter Türke. Mit dem Schönheitsfehler, dass er in seiner Vergangenheit kann er halt nicht auslöschen. Ja. Dass er nämlich aus Dersim kommt. Und damit hat er im Moment in der Türkei zum Beispiel leider zu kämpfen.
Ja? Nicht nur im Moment. Ich glaube, das ist, seit er eigentlich da angetreten ist, hat er...
Im Zuge der Staatspräsidentschaft und Abgeordnetenwahlen jetzt demnächst am 14. Mai wird er immer mehr in diese Ecke gedrückt. Und das ist sehr spannend, auch mit zu beobachten, wie die Republikanische Partei zum Teil mit Hand und Fuß versucht, die Leute davon zu überzeugen, er ist Alevit, aber eigentlich kein Türke, er kommt aus einem türkmenischen Stamm. Was auch stimmt, ja, er kommt aus einer türkmenischen Priesterfamilie, alevitische Priesterfamilie, aber dass der Kurde ist, ist irgendwie in den Köpfen hängen geblieben. Also das kann man nicht mehr wegmachen. Aber ich wollte noch einen zweiten Punkt sagen, also dieses Politisierte und dieses Hochtürkisch, warum das zum Beispiel in meiner Familie, bei meinem Vater, also das war einfach perfekt, das hat nicht damit zu tun, dass meine Mama in der Muttersprache türkisch ist. Meine Mama ist ja Türkin. Aber bei ihr in der Familie gibt's irgendwie kurdische Mischung, ich weiß nicht. Also in einer Region, wo eine sehr starke homogenisierende staatsparadigmatische politische Strukturen vorherrschen, sind halt Identitätsfragen, Probleme bis heute einfach sehr vorhanden. Ja. Aber einfach, um es zu vereinfachen, mein Papa kann viel besser Hochdeutsch und Türkisch sprechen als mein Vater, also meine Mutter zum Beispiel, die ja Türkin ist, ja. Also genau. Und dann eben neben dieser, wie die Sprache dann gelebt wird. Das heißt, wir haben zu Hause, meine Geschwister und ich, haben ein sehr perfektes Türkisch gelernt. Und dieses Kırmançki wurde innerhalb der Verwandtschaft von Papa gesprochen. Das heißt, wir haben das immer mitbekommen. Das heißt, wir sind es gewohnt. Aber man hat dieses Bewusstsein, also man hat ein sehr starkes Bewusstsein bei mir zu Hause für die ArbeiterInnen-Perspektive und so gehabt. Das wurde geprägt. Aber diese sprachidentifizierende Thematik ist viel später gekommen. Ja, Ende der 80er Jahre in Deutschland vor allem. Es waren vor allem die Musikerinnen, die von dem Militärputsch 1980 geflüchtet und nach Europa, nach Deutschland vor allem gekommen sind. Die haben halt weiter musiziert und die haben sich gedacht, hey, eigentlich hier können wir die eigene Sprache in Freiheit leben und so. Sie haben angefangen, zum Beispiel mit Metin Kemal Kahraman, also das sind die ersten, die eben dann dieses Kurmanski-Musik genommen und Cover und in modernere Versionen gesungen, rezitiert haben und damit eigentlich die Aufmerksamkeit der jüngeren Generationen wieder erweckt haben. Das heißt, es gibt eine Lücke. Es sind nicht die Eltern, die den Kindern die Sprache vermittelt haben, sondern es sind eigentlich diese Musikerinnen, die damit begonnen haben, diese Sprache wieder zu revitalisieren. Wahrscheinlich nicht in erster Linie mit dem Bewusstsein, dass man die Sprache jetzt nochmal revitalisiert. Ich denke eher, sie haben es gemacht, einfach weil sie die Möglichkeit hier gehabt haben.
Warum hast du dich eigentlich für Sprachen dann interessiert und hast dann auch noch zusätzlich andere Sprachen gelernt? Ich meine, du, wie viele Sprachen sprichst du eigentlich?
Also Türkisch, Deutsch und Englisch spreche ich sehr gut. Ich habe dann in meiner im Zuge meiner Arbeit in Palästina, in Syrien, habe ich ein bisschen Arabisch gelernt. Dieses Arabisch habe ich von den Kindern gelernt übrigens, weil ich dort mit Kindern gearbeitet habe. Also von Kindern kann man sehr, sehr gut Sprachen lernen.
Das stimmt.
Französisch habe ich eine Zeit lang versucht, aber dann habe ich das nicht wirklich gebraucht. Ich habe es dann gelassen. Und eben Kurdisch, Kurmanji, also das das Hochdialekt und beziehungsweise die größte Gruppe innerhalb der kurdischen Sprachen, habe ich Interesse gehabt, kann ich auch ein bisschen, aber nicht so gut. Und Kurmanski ist sehr spannend. Also ich hätte mir nie gedacht, dass ich mich mal so intensiv mit Kurmanski, also mit meiner Vatersprache, beschäftigen würde. Aber ich habe halt so ethnologisch und kultur- und politisch so mich mit der Bevölkerung, also Genozid, Trauma, als ich mich damit befasst hatte, habe ich mich damit beschäftigt. Und ich hatte nie gedacht, dass ich die Sprache einmal lernen werde.
Du bist ja im Alter von wie vielen Jahren nach Österreich gekommen?
Ich bin nach Österreich gekommen und ich habe ja mit der Volksschule begonnen. Und ich habe sehr lange mit der Sprache gekämpft. Also Deutsch war wirklich, wirklich sehr schwierig. Deutsch ist immer noch schwierig. Und es hat lange gedauert, bis ich die Sprache gelernt habe. Ich war halt in den anderen Schulfächern einfach sehr gut. Ich war sehr gut. Also ich habe schon alles gekonnt. Mein Vater hat mich schon geschult gehabt. Also ich habe eigentlich die Volksschule fast gar nicht gebraucht. Ja, sozusagen.
Bis auf die deutsche Sprache.
Bis auf die deutsche Sprache. Und es war meine Volksschullehrerin, auch an diesen Tag genau erinnere ich mich sehr gut. Sie hat meine Mama eingeladen. Und Mama hat mehrere Jobs gemacht, also typisch Migrantinnenfamilie. Und sie hat meine Mama eingeladen in die Schule und hat meiner Mama gesagt, dass meine Mama mich ins Gymnasium nebenan, Heiden-Gymnasium im 5. Bezirk, schicken soll. Und die Deutschlehrerin, also meine Lehrerin, das war eine Klassenlehrerin, ihr Name ist Gabi, ihren Nachnamen weiß ich nicht mehr. Sie hat Mama gesagt, Zeynep wird in den ersten 2 Jahren dort Schwierigkeiten haben, große Schwierigkeiten haben, aber dann wird sie es packen.
Ja. Und war es auch so?
Ich habe tatsächlich in der bis in die 2. Klasse Gymnasium habe ich Schwierigkeiten in Deutsch gehabt. Also immer so 5-4, 5-4 und mit Prüfung halt geschafft. Ich bin nicht sitzen geblieben. Das habe ich, das haben sie mir nicht angetan. Aber wie ich dann 12 war und ich sitze hinten, ganz hinten bin ich gesessen und ich habe dann plötzlich gecheckt, dass ich die Sprache verstehe. Also das war dann auch so ein Moment, wo die Sprache sich einfach dekodiert hat in meinem Kopf, entziffert. Und dann habe ich nur noch 1er, 2er, 1 bis 2
geschrieben. Kannst du vielleicht das beschreiben, wie das funktioniert, damit ich diesen Trick weitergeben kann an alle, die die deutsche Sprache lernen wollen? Oder ist das wirklich bei dir, was irgendwie im Gehirn sich plötzlich aktiviert hat?
Ich glaube, wenn man sich eben mit der Sprache, bei Kindern ist das ja auch so, es gibt so Kinder, die fangen später an zum Reden. Aber sie reden dann plötzlich. Und ich denke mir einfach, die nehmen das auf und absorbieren es und irgendwann macht's Klick und dann geht's raus einfach. Also so ungefähr kann ich das beschreiben. Aber bei Sasaki, also bei Kurmanski, also Norddialekt, und eben beim Deutschen habe ich das gleiche, also die gleiche Erfahrung, gleiche Emotionen, diese gleiche Überraschungseffekt für mich. Ich find's halt komisch, es ist nicht sehr lustig, ja. dass man so lange kämpfen muss, bis das endlich funktioniert, so unerwartet.
Das im Deutschen sagt man ja, gut Ding braucht Weile.
Ja, es hat tatsächlich Weile. Mhm. Aber dann hat's, ist es nur noch bergauf gegangen, dann hat's wirklich funktioniert.
Etwas ganz Wichtiges jetzt nicht nur für mich, ich glaube auch wirklich auch für unsere Nachgeneration, ja. Zeynep, wir haben ja, wir sind ja wahrscheinlich auch, und du bist wahrscheinlich auch so aufgewachsen, wir haben ja immer gesagt, wir sind Kurden. Mhm. So. Jetzt, je älter man wird und desto eher man sich mit seiner Ethnie, mit seiner Herkunft und so weiter beschäftigt und vielleicht einmal auch das eine oder andere Buch liest, kommt man drauf, dass wir eigentlich keine Kurden sind. Und die kurdische Sprache total unterschiedlich von unserer Muttersprache ist.
Mittlerweile sind wir auf einem, das ist eine sehr politische Frage zuerst, ja. Es ist eine sehr politische Frage, die ganzen Diskussionen, die sich rundherum auf der politischen, aber auch auf der akademischen Ebene damit befassen, sind auch sehr politisch geprägt und angehaucht, ja. Beeinträchtigt, würde ich sogar auch sagen. Aber heute, eben auch auf der politischen Ebene, redet man von kurdischen Sprachen.
Warum? Obwohl man ja eigentlich schon den Beweis hat, dass Kurmanji nichts mit der kurdischen Sprache, dass es nicht einmal ein Dialekt ist.
Also Kurmanji, Sazaki wird, es heißt, vor 4000 Jahren, also sprachwissenschaftlich war das eine Sprache, die hat sich vor 4000 Jahren dann wieder verastet und ist auseinandergegangen. Das heißt, heute ist das Kurmanji, ist ja auch ein kurdischer Dialekt eigentlich. Es gibt das Sorani, Gorani, Hevramani, Leki, Feki, ich weiß nicht was, alles Mögliche gibt es. Und also sehr verschiedene Sprachen. Zum Beispiel die Gorani in Südkurdistan, die sagen, nein, das ist unsere eigene, wir haben eine eigene Sprache, wir sind eine eigene Gruppe und es gibt tatsächlich Parallelitäten zwischen den Gorani und den Sazaki-Sprecherinnen.
Man kann jetzt vieles behaupten, aber argumentieren. In der Argumentation sieht es natürlich anders aus, weil wenn du die Sprachen hernimmst und sie vom Stamm her vergleichst, sind sie ja nicht.
Es sind unterschiedliche Sprachen. Eben. Also darüber sind sich die Sprachwissenschaftlerinnen einig. Mhm. Ein zweiter Punkt, was ganz, ganz wichtig ist, was ich halt sagen kann, ist, dass für ein also dieses homogene Nationen- und Nationalstaatsbegriff oder Auffassung ist sehr veraltet. Das 19. Jahrhundert deutsches Modell ist veraltet. Das hat zum Beispiel nie wirklich funktioniert und es funktioniert auch heute erst recht nicht. Ja, heute bewegt man sich dann aber immer weiter weg von diesen religiösen Kategorisierungen. Das heißt, die Assimilationsprozess von den Sazaki oder den Kurmanji-Sprecherinnen Richtung kurdischer Nationalismus ist stärker gegeben. Das hat dann eben auch mit der politischen Unterdrückung der kurdischen Bevölkerung in der Türkei was zu tun, dass man sich hier solidarisiert.
Das wollte ich gerade sagen.
Und vielleicht noch ein Punkt. Ja. Alles, was nicht türkisch ist, wird irgendwie als kurdisch. Das heißt, das ist auch eine externe Zuschreibung gewesen. Ja. Mein Papa sagt zum Beispiel, die haben uns Kurden genannt. Ja, ja. Wir waren aber keine Kurden. Ja.
Genau das wollte ich eben auch am Anfang dich fragen, weil im Endeffekt haben wir uns ja, also wir meine ich jetzt doch, dass das ganze Volk und auch damals in der Türkei im Prinzip ja nur solidarisiert. Und die Zuschreibung kommt ja auch nicht von irgendwoher, wie du jetzt gerade gesagt hast. Alles, was eben nicht türkisch war, war dann halt irgendwie kurdisch. Mhm. Und das war ja immer so das Negative. Ja, also soweit ich mich erinnern kann, das war in der Kindheit so. Ich glaube, viel geändert hat sich das heutzutage auch nicht. Wenn ich dich jetzt fragen würde, woher kommst du, was würdest du sagen?
Ich sag, dass ich aus Dersim komme.
Mhm.
Weil das ist eigentlich gleichzeitig auch eine politische Positionsnahme, dass man eben eine staatskritische, nationalismuskritische Position hat, dass man politisch links ist. Und Dersim ist für mich zum Beispiel so, wie das aktuell auch in der Türkei gemacht wird und auch auf Resonanz stößt in der Region zu einem großen Teil, ist für mich nicht eine kurdische Region an sich. Ja, für mich ist Dersim sehr gemischt.
Mhm.
Also dort hast du diese armenische Punkte, Aspekte, das hast du immer noch. Also in jeder der dersimischen Familie gibt es armenische, wie heißt das, Farben, Bezüge. Mhm. Ich weiß nicht, die Großmutter war vielleicht armenisch, der Großvater war armenisch. Es sind armenische Familien assimiliert und bezeichnen sich heute als Kızılbaş Alevitisch und sprechen auch Kırmançki und Sazaki oder auch Kurmanci, kurdische. Mhm. Ja? Wir wissen aber ganz genau, von welchem Stamm, das war eine armenische Familie, assimilierte Familie zum Beispiel. Wir können das nicht verneinen. Dersim ist zum Beispiel durch und durch auch armenisch geprägt. Unsere Vorfahren haben jahrhundertelang mit den Armenierinnen, mit den christlichen Minderheiten, die es auch sonst dort gegeben hat, in Nachbarschaft und in Verwandtschaft miteinander gelebt. Mhm. Ja. Also dieses Kulturmosaik, also dieses Mosaik, diese Vielfalt, eigentlich sollte man von der Vielfalt sprechen, ist etwas, was in der bei der dersimischen Bevölkerung da ist, zu Hause ist. Mhm. Deswegen glaube ich auch, dass die Dersimerinnen auch in der europäischen Diaspora total offen sind, weltoffen. Mhm. Nicht nur in der europäischen Diaspora, auch in den türkischen Metropolen, wo sie als erste emigriert sind zum Beispiel, aufgrund der Armutsverhältnisse, aufgrund des politischen Unterdrückungsmechanismus zum Beispiel, waren es vor allem diese Volksgruppen, die ihre Herkunfts Regionen verlassen und in die Metropolen ausgewandert sind zum Beispiel. Sie finden sehr rasch diese Inklusion in den Gesellschaften, in die sie zuwandern zum Beispiel. Und nicht nur in der Türkei, sondern auch in Europa ist das so, dass man Dersimerinnen, so wie du zum Beispiel, du bist eine Person des öffentlichen Lebens. Mhm. Ich versuche Sachen zu machen und zu gestalten. Also ich glaube, das, was für die Dersimerinnen bezeichnend ist, dass sie unbedingt so Partizipations- und Gestaltungsdrang haben in den Gesellschaften, in denen sie leben. Mhm. Und nicht nur für die eigenen und homogenisierende und so, sondern wirklich offen für das Miteinander. Das ist, glaube ich, schon etwas, was auch viele andere bestätigen würden. Also das ist nicht meine eigene Behauptung.
Zeynep, jetzt kommen wir zu einem Quiz. Du bringst mir meine Muttersprache bei. Ich meine, so richtig ausgesprochen, weil ich kenne es ja nur phonetisch. Ich habe den Kurs damals besucht auf der Uni. Da gab es ja diese Vorlesung.
Mehrere Versuche, ja.
Mehrere Versuche, leider.
Es ist eine bedrohte Sprache, daher nicht sehr interessant.
Wie viele Menschen sprechen die Sprache noch? Circa?
Da gibt es nur Schätzungen, die weiß ich jetzt leider nicht auswendig, aber es ist schon eine beachtliche Zahl. Mhm. Und vor allem die Nord-Sazaki sprechen, also die Kırmançki-Sprecherinnen, die Alevitischen, die sind vor allem in die Diaspora emigriert. Mhm. Das heißt, wir sprechen hier auch von einer Gruppe, die es halt in einer bemerkenswerten Größe in der europäischen Diaspora gibt. Aber ich kann dir keine genaue Zahl nennen.
Mhm. Und da gibt es diesen Weltatlas von der UNESCO. Vor vielen, vielen Jahren, wo ich da mal reingeschaut habe, hat es geheißen 2 bis 3 Millionen. Mittlerweile ist es sicher weniger.
Die ersten, also Anfang 20. Jahrhundert, Ende 19. Jahrhundert, die Personen, die sich damit beschäftigt haben, da variieren die Meinungen von 3 bis 4 Millionen, 4 bis 6 Millionen. Und heute zum Beispiel sind wir der Auffassung auch, also diejenigen, die sich damit befassen, auch wissenschaftlich, die Zugehörigkeit zu einer Sprachgruppe ist auch identitätsstiftend. Das heißt, man muss die Sprache nicht perfekt beherrschen, um zu sagen, ich gehöre dieser Sprache an. Das ist dann eine identitätspolitische Frage zum Beispiel.
Ja. Ja. Also, was ich sehr gerne höre und auch sage, ist, das ist wirklich ein sehr schönes, sehr schöner Satz. Es tora haskom. Mhm. Was bedeutet das?
Ich liebe dich, heißt das.
Oh, das ist wirklich sehr schön. Sagt man ja auch wirklich sehr oft zu den Kindern. Aber was ich mich frage ist, was bedeutet eigentlich Danke?
Ja, das ist genau Spas, heißt das auf Kurmanji, gell?
Ja.
Ja, wir sagen Hakrajibo.
Aber man sagt Hakrajibo, also es bedeutet eigentlich
die Existenz, die Schöpfung. Mhm. Soll mit dir in Frieden sein. Mhm. Aber das ist ja das, was die Sprachwelt und die Denkweise der Menschen, die eben damals diese Sprache gelebt und gesprochen haben, wiedergibt.
Hakrajibo. Und was ich noch so weiß, ist, man sagt auch Tuespe. Also sei gesund oder bleib gesund.
Genau. Also
Es ist so witzig.
Siehst du, also die 1-zu-1-Übersetzung zeigt eigentlich einerseits, deswegen die Bemühung, dass wir dieses, ich habe auch mein Papas Märchenbuch zum Beispiel, was mein Großvater meinem Papa erzählt hat. Mhm. Wir haben Papa endlich überzeugt, dass er das niederschreibt, ja. Mhm. Und das ist eine Katastrophe, wenn die versuchen, ihre Sprache niederzuschreiben. Das heißt, du kannst dir vorstellen, wie das dann so ist, dass man das dann so niederschreibt, dass es halbwegs passt, ja. Mhm. Das Kromanski. Und man kann, genau, 1-zu-1 übersetzen, du kriegst dann ein Gefühl für dieses, für die, also einen emotionalen Zugang und Sprachverständnis. Mhm. Aber wenn du das dann 1-zu-1 übersetzt, klingt das im Deutschen komisch. Ja,
das ist voll.
Das kannst du nicht einmal mit dem Türkischen oft machen.
Das ist wirklich eine Gefühlssache.
Genau, also wir haben dann halt so übersetzt, dass es halbwegs auch Sinn macht.
Mhm. Ich bin schon gespannt. Bei guten Tag und auf Wiedersehen, da tue ich mir auch ein bisschen schwer, weil es gibt ja auch unterschiedliche Formen.
Wie bitte? Bimanevishirde, das heißt like English, take care.
Aha.
Schau, das ist das, pass auf dich auf, ja, so ungefähr. Bimanevishirde.
Okay.
Bimane, bleib, vishir, gut.
Aha, interessant. Mhm. Aber was sagt man zur Begrüßung?
Khairama.
Ja.
Khairama. Khair bislamet.
Mhm. Urbo. Sei ist gegrüßt. Dann aber die?
Urbo. Tschüss.
Genau.
Urlaros.
Aha.
Auf Türkisch. Auf Deutsch. Urbo. Urlaros. Ja. Es wird wieder schwierig, ja? Das hat dann auch mit den Kulturräumen was zu tun.
Genau.
Wenn du zum Beispiel ähnliche kulturelle, traditionelle Situationen im türkischen sprachigen Bereich hast, was sich mit der Kurmanski oder Kurmanji deckt, dann hast du ein Äquivalent dafür. Mhm. Ja? Mhm. Aber wenn du das zum Beispiel im Deutsch, das ist schon wieder ein ganz anderer Kulturraum, wird das schwierig.
Aber wir haben ja im Deutschen ja auch zum Beispiel oder im Österreichischen das Grüß Gott. Das hat ja auch was mit der Region zu tun.
Mit der Religion
also
auch,
ja. Und natürlich auch mit der Religion. Also ich glaube nicht, dass man, ich habe nicht gehört, dass man in Deutschland Grüß Gott sagt. Vielleicht in Bayern.
In Deutschland, ja.
Vielleicht in Bayern,
ja.
Aber sonst?
Leb wohl zum Beispiel wäre meiner Meinung nach eher ein Äquivalent zu Bimanevishirde. Leb wohl.
Aha.
Also das, damit ich das aber sagen kann, muss ich die deutschsprachige Kultur kennen. Hm. Damit ich das machen kann.
Interessant, okay.
Das meine ich mit Sprachwelten.
Ja, und auch mit den Kulturen.
Und den Religionen.
Mhm. Und den Religionen,
und die
ja.
Soziologie auch. Also die sozialen,
da spricht ja eine Sozialwissenschaftlerin.
Also die sozialen Zusammenhänge und zum Beispiel diese ganzen verwandtschaftlichen Beziehungen und in dieser Hierarchie, wie man da Personen anspricht.
Mhm. Sollen wir vielleicht noch ein paar Wörter kennen, die für dich wichtig sind?
Im Moment fällt mir das nicht ein. Da müsste ich jetzt total switchen und in Sasaki zu denken beginnen.
Das ist ja auch irrsinnig schwer. Dieses in der Fachsprache sagt man es Code-Switching, wenn man zwischen den Sprachen, das, was wir in unserer Kindheit immer gemacht haben.
Machen wir ständig eigentlich.
Machen wir ständig, aber es ist irrsinnig schwierig. Du bist ja auch jetzt drei Sprachen, sprichst du ja perfekt, oder vier Sprachen. Wenn du dauernd in eine andere Sprache denken musst und dann wiederum in eine andere Sprache, also das macht ja sehr viel mit dem Gehirn.
Aber das ist sehr schön. Also die Mehrsprachigkeit, ich empfinde die Mehrsprachigkeit wirklich als eine Bereicherung. Ich finde das wirklich, wie gesagt, also du entwickelst einen ganz anderen Zugang zu verschiedenen Menschen, die aus unterschiedlichen Sprachwelten und Sprachkulturen kommen.
Mhm.
Es ist ein ganz anderer Zugang und man fühlt sich in der Welt zu Hause.
Mhm. Mhm.
Man fühlt sich nicht isoliert oder ich habe das Glück, dass Mama ist Türkin.
Mhm.
Turkmenische Kultur, zum Beispiel dieses Alevitinentum, was meine Mama-Familie hat, ist ein ganz anderer als die alevitische Glaubensrituale und Bräuche, was mein Papa zum Beispiel hat. Ja?
Mhm.
Ganz unterschiedlich. Mhm. Die gehen damit auch aufgrund dessen, dass meine Mama eben turkmenisch und türkisch ist und mein Papa eben Kurmanski, Zaza und Richtung Ost halt iranisch, armenisch, kurdisch geht, siehst du auch die politischen Priorisierungen von denen. Zum Beispiel meine Mamas Familie ist so türkisch-nationalistisch, kemalistisch und ultranationalistisch unterwegs in der Türkei. Mhm. Ich habe die Familie zum Beispiel sehr gut kennengelernt. Ich kenne Mamas Familie viel besser, als meine Mama sie kennt, weil ich habe die alle besucht. Ich habe sie besucht, ich bin gegangen, ich habe sie kennengelernt. Mich hat bezeichnet Mamas Familie immer das kurdische Mädchen, Kürtkızı.
Wirklich?
Ja.
Aber das ist auch irgendwie ein bisschen...
Ja, aber das hat mit der Atmosphäre im Land was zu tun. Mhm. Diese Einstellung gegenüber Kurdinnen einfach, ja. Mhm. Und ich so, was habt ihr für ein Problem, dass ich ein kurdisches Mädchen bin? Also da habe ich dann diese Position eingenommen zum Beispiel. Papas Familie ist mehr so Richtung, also pro-kurdische Partei, links, Arbeiterpartei, also diese Richtung zum Beispiel. Mhm. Aber es gibt natürlich auch in Papas Familie jetzt Leute, die auch so kemalistisch sind, weil das ja irgendwie so laizistisch und als Schutz gegenüber.
Ja, aber weißt du, da muss ich jetzt auch sagen, es hat jetzt, ich kann diese Menschen gar nicht beschuldigen. Sie wachsen in der Türkei auf mit einem Bild von Atatürk, der vor 100 Jahren eben die Republik ausgerufen hat, beziehungsweise halt dafür auch gekämpft hat. Und ich kann diese Menschen nicht verurteilen. Sie kennen es nicht anders. Sie sind mit einem Bild aufgewachsen, alles, was irgendwie schlecht war, damit meinen sie halt das Osmanische Reich, hat er besiegt und Mustafa Kemal Atatürk hat eben eine moderne Türkei geschaffen. Das war immer das Bild dieser Menschen. Wenn du jetzt meinen Vater fragst, mein Vater ist der größte Atatürk-Fan, den es, glaube ich, gibt.
Du hast in einem Land, das sehr islamisch dominiert ist und auch vor allem in den letzten 20 Jahren, das ist eine Sache, die in den 60er Jahren losgegangen ist, das islamistische Parteien, die politische Bühne. Mhm. Und das ist ein Kampf, das hat eigentlich Anfang des 20. Jahrhunderts, wo man eben diese islamische Staatsführung durch eine ethnisch-nationalistische Staatsführung ersetzt hat. Und das war sozusagen eine Niederlage für die islamistischen, für die islamischen Gruppen im Land. Ja. Das haben sie eben mit Erdogan wieder zurückgenommen. Also das ist ein Elitenkampf zwischen den Kemalistinnen und den Islamistinnen. Und ich denke, dass gerade für Leute, für Gruppen, die eben weder türkisch sind oder nicht sunnitisch zumindest sind, auch in der Sprache zum Beispiel unterschiedlich sind, die haben sich an diese Idee des Laizismus einfach gehangen. Und wenn das Land so islamisch und jetzt auch islamistisch dominiert wird, Was ist die andere Seite? Was ist die andere Option, was du nehmen kannst?
Ja.
Die kemalistische.
Ja, ja.
Eine Seite musst du nehmen. Also man kriegt dann Arbeit, man kommt dann man muss dann den Mikrofaschismus zum Beispiel nicht. Ich habe leider in der eigenen Familie mittlerweile auch Cousins, die Polizisten heute sind.
In der Türkei.
Ja. Weil es war anders nicht mehr möglich. Am Arbeitsmarkt, das sind Uni-Absolventinnen, jobmäßig, auch, dass sie zum Beispiel als Alevitinnen zum Beispiel oder eben aus dem Osten, also kurdisch, abgestempelt sind, haben sie nicht wirklich dieses Humankapital, dass sie eben beruflich weiterkommen. Mhm. Jetzt aber, wenn sie sagen, ja, Kemal Atatürk und Polizisten, kriegen sie eher Möglichkeiten, auch die Familien von diesen Polizisten-Cousins jetzt, haben einen anderen Status im Land.
Letzte Frage. Wenn die 16-jährige Zeynep vor dir sitzen würde, welchen Rat würdest du ihr gerne geben?
Diese Frage zu beantworten ist schwierig für mich, aber vielleicht, dass sie diese Entwicklungen, dass man sie in eine Ecke so, dass sie irgendwie einen Weg findet von dort raus.
Also und drüber. Sich nicht in eine Ecke drängen lassen sollte.
Ja, genau. Ich war zum Beispiel, das ist ja auch vom eigenen Haushalt natürlich auch gekommen, ich war sehr viel in den eigenen Communities auch unterwegs. Also wenn ich irgendwie die Möglichkeit gehabt hätte, mit 16 rauszugehen, also Mehrheitsgesellschaft ist jetzt so ein Containerbegriff, aber sagen wir mal Mehrheitsgesellschaft, rauszugehen und mit anderen Gruppen zum Beispiel zu sozialisieren, wenn ich offener wäre. Dass ich jetzt so groß geworden bin, hat andere Vorteile mit mir gebracht, aber auch Nachteile.
Ja.
Ich glaube, wenn man in Europa ist, in Wien ist zum Beispiel, dass man die anderen Möglichkeiten mehr sehen, erkennen und ergreifen hätte können. Also das würde ich der Zeynep sagen. Weil jetzt, wo ich bin, ist es noch einmal schwieriger, von dieser Ecke rauszukommen. weil ich ja mittlerweile sehr stark auch geprägt bin davon.
Ich glaube, du sprichst für viele unserer Generation, für viele Frauen vor allem.
Vor allem, ja.
Mhm. Mhm. Dann sage ich Hektora Rajibo.
Hektora Rajibo.
Dankeschön. Teşekkür ederim Zeynep.
Tu es be. Danke.
Ja, und woher kommt Ihr Name und wie spricht man ihn richtig aus? Esser, merkt ihr das und hör das nächste Mal wieder rein. Servus und Baba.
Missing Link.